Schulzeit 11. Hier ist Eldoradio.
Eldoradio
lebt mit dir.
Ich habe irgendwie so ein neues, beziehungsweise eigentlich ist es eher ein altes. Also ich habe so ein neues, altes Hobby wieder für mich entdeckt.
Okay.
Ich mache jetzt wieder mal nach Zahlen.
Nein, wie süß. Richtig schön.
Und das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da war ich vielleicht so 8 bis 10.
Mhm.
Und da waren es meistens Pferde oder Hunde oder sowas, was ich gemalt habe. Aber irgendwie, ich habe das wieder gesehen und ich hatte so Lust, mal wieder was zu malen, aber auch nicht so aufwendig, sondern irgendwas, wo ich mich auch nicht so, weißt du, du musst dich nicht so drauf konzentrieren, weil du weißt genau, da muss diese Farbe hin und dann musst du einfach nur machen. Also es ist quasi ein bisschen stumpferes Malen. Und ich habe so eine Landschaft entdeckt. Ich finde so impressionistische Landschaften halt ganz schön.
Das ist
irgend sowas, ich weiß nicht, ob es auch von Monet ist, aber es könnte auf jeden Fall von ihm sein. Und so ein Feld mit so einem Baum, glaube ich. Und ich bin noch nicht so weit, deswegen weiß ich gerade nicht mehr genau, wie es aussieht. Und ich glaube, da steht auch noch irgendwer im Hintergrund. Aber es ist so, ich fand das ganz schön. Es sind so blau und grün, ganz viel Grüntöne. Und ich merke so echt so, ich freue mich richtig, wenn ich so am Wochenende, wenn ich weiß, oh, diesen Nachmittag hast du nichts vor. Und ich setze mich dann an den Schreibtisch mit diesem Mal nach Zahl und dann mein anderes Guilty Pleasure ist ja so ein bisschen Trash-TV gucken. Das mache ich mir dann nebenbei so YouTube-Video an. Und
ja,
toll. Das bereitet mir aktuell sehr viel Freude.
Richtig schön. Ja, man muss halt nicht so drüber nachdenken, oh, was mache ich jetzt und wie und so, sondern man kann halt einfach so, ja, da kommt die Zahl, da kommt die Farbe und das, ja, fantastisch. Und am Ende hat man ein tolles Bild.
Ja.
Ist doch schön.
Ja.
Ich will auf jeden Fall bitte ein Foto.
Kriegst du. Schön.
So weit, so gut.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Zu einer neuen Folge von So weit, so gut, dem Reisepodcast. Ich bin Sophie.
Und ich bin Sophia.
Schön,
dass... Und... genau. Und wir sprechen uns wir fallen uns gegenseitig ins Wort.
Genau.
In dieser neuen Folge von So weit, so gut. Ja, schön, dass ihr am Start seid. Vielleicht ist es eure erste Folge, vielleicht ist es nicht eure erste Folge. Wir sind, ich dachte mal, Sophie, das machen wir so selten. Ich erzähle mal, bevor wir richtig reinstarten, was wir überhaupt machen für die Leute, die neu sein könnten.
Oh, das ist richtig.
Oder?
Ja, daran habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, willkommen. wir sind gerne in der Welt unterwegs, wie ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr auf diesen Podcast geklickt habt. Und wir erzählen von unseren Reisen und unseren Reisezielen. Wir erzählen oft von bestimmten Destinationen, aber manchmal sind wir auch ein bisschen abstrakter unterwegs und reden darüber, wie man welche Reise am besten angeht und was uns dabei beschäftigt. Und teilen unsere Gedanken, teilen unsere Inspirationen und unsere Tipps. Und das machen wir mit einem Fokus auf vor allem eher Menschen, die nicht bougie unterwegs sind, sondern eher so studentisch oder eben irgendwie in unserem Alter so Mitte 20 irgendwie durch die Welt reisen wollen und Menschen kennenlernen wollen und tendenziell auch vielleicht auch gerade Frauen, die auch gerne solo reisen, aber natürlich nicht nur, sondern im Grunde ist dieser Podcast für alle, die gerne reisen oder es gerne tun wollen würden.
Das ist richtig toll zusammengefasst.
Schön, das freut mich. Ich habe es gerade einfach so ohne...
Und das so improvisiert, ja. Wow.
Ja, es kam gerade so über mich. Ja, unsere heutige Folge dreht sich um die Azoren.
Yes.
Genau, und zwar ist das schon die zweite Folge aus unserem Doppelpack, in dem wir über portugiesische Inseln reden, beziehungsweise über die Azoren in diesem Fall. Und die letzte Folge von uns, die dreht sich um Madeira. Das heißt, wenn euch diese Insel auch interessiert, dann schaltet da auf jeden Fall auch noch ein, wenn ihr möchtet. Genau, die Azoren, Sophie, stehen schon ewig auf meiner Liste, wirklich ewig.
Ja, zu Recht,
ewig.
Zu Recht.
Völlig zu Recht. aber ich kann gar nicht viel dazu sagen, genauso wie bei Madeira, denn du bist unsere Azoren-Expertin, unsere portugiesische Insel-Expertin insgesamt.
Einmal da gewesen, man ist schon Expertin, wow.
Ja gut, also es kommt immer auf den Vergleich an. Im Vergleich zu mir auf jeden Fall schon. Deswegen bin ich gespannt, was du heute alles berichtest.
Ich auch.
Ich starte, ja, du auch. Ich starte einfach mal mit ein paar Facts, yes. Denn die kann ich ja auch erzählen, ohne mal da gewesen zu sein. Und die sind vielleicht ganz gut zu einordnen,
ja, absolut.
Denn wir befinden uns in dieser Folge ungefähr auf halber Strecke zwischen der Ostküste von Kanada und dem Festland Portugals. Also wirklich mitten im Nordatlantik, mitten im Nirgendwo.
Ja.
Und die Azoren sind spannenderweise Teil des Mittelatlantischen Rückens. Das bedeutet, ein Teil davon gehört zur europäischen Kontinentalplatte und ein Teil von der Azoren gehört zur nordamerikanischen Kontinentalplatte. Was natürlich irgendwie eine spannende Region ist, natürlich auch überhaupt erst den Ursprung der Azoren begründet und auch eben Grund ist dafür, warum da so viel Vulkanismus auch nach wie vor aktiv ist. Also genau, das ist einfach jetzt der Ursprung der Azoren, aber auch heutzutage natürlich ein Punkt, der irgendwie gerade touristisch auch eine Rolle spielt. Die Azoren, das ist ja nicht nur eine Insel, sondern das sind verschiedene Inseln, die sich tatsächlich also über eine krasse Länge erstrecken, nämlich 600 Kilometer. Die bereist man in der Regel nicht alle, aber das beinhaltet vor allem Corvo im Nordwesten und Santa Maria im Südosten. Also nicht beinhaltet vor allem, aber das sind quasi die Eckpunkte, die diese 600 Kilometer eben markieren. Genau, aber wie gesagt, wir werden jetzt nicht alle kleinen Inselchen unter die Lupe nehmen. Da wirst du dann später detailreicher drauf eingehen, was wir tatsächlich uns anschauen.
Natürlich.
Ich habe mir noch notiert, das hatten wir auch schon bei Madeira angesprochen, aber auch die Azoren sind bekannt für ihre riesige Walpopulation. Manche Wale sind das ganze Jahr über da, andere sind nur je nach Saison da. Genau, aber auch hier natürlich, für mich als Walfan ist das ein großer Grund, auf die Azoren zu fahren. Aber man muss natürlich gut aufpassen, wenn man dort irgendwelche Waltouren macht, dass man die Tiere nicht stört. Genau. Grundsätzlich immer großes Thema. Hatten wir ja auch schon in der letzten Folge.
Das stimmt. Genau.
Anyway, das sind die harten Facts. Jetzt gehen wir zu den schönen Berichten. Denn du warst da. Wann warst du da, Sophie?
Ja, es ist auch schon wieder ein Weilchen her. Also wer schon in die Madeira-Folge reingehört hat, weiß ja, dass das 2016 war, dass ich das erste Mal auf einer portugiesischen Insel war. Und eben das nächste Mal auf einer portugiesischen Insel war ich im März 2019. Also auch schon wieder fast, oh mein Gott, auch schon wieder 5 Jahre her.
Ja, Wahnsinn.
Aber ja, fühlt sich noch ein bisschen näher an als Madeira. Oh Wunder. Da war ich ungefähr 10 Tage und bin von Düsseldorf nach Ponta Delgada geflogen.
Okay.
Ponta Delgada, das ist die Hauptstadt von São Miguel. São Miguel ist die Hauptinsel der Azoren. Also Sophia hat es ja schon zusammengefasst. Die Azoren bestehen aus diversen Inseln. Und wenn man auf die Azoren reist, ist es auch ziemlich typisch, dass man so ein Inselhopping macht. Das hat sich aber für uns überhaupt nicht, also ich bin mit 2 Freundinnen dahin geflogen, das hat sich für uns überhaupt nicht angeboten, weil wir uns eine Jahreszeit ausgesucht haben, die nicht so typisch eigentlich ist.
Ach so, okay.
Also der März ist so ziemlich, ziemlich Nebensaison und da ist noch nicht viel gestartet. Und es ist meistens so, dass man auf die eine Insel fliegt, also meistens eben São Miguel, das ist eben die weil es eben auch die größte Insel ist. Und von dort aus kann man eben auch Fähren rüber buchen. Diese Fähren, die starten allerdings erst irgendwann im Frühjahr und die starten, meine ich, eben noch nicht im März. Man kann da auch so verschiedene Routen buchen, dass man da schon mehrere Fähren von zu verschiedenen Inseln mit drin hat. Aber das kam dann für uns gar nicht in Frage, weil wir eben schon im März da waren. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir bleiben 10 Tage eben nur auf São Miguel. Und das hat auch tatsächlich zeitlich alles richtig gut gepasst, aber dazu sage ich dann, glaube ich, eher am Ende nochmal was zu. Wir sind eben in Ponta Delgada angekommen. Ponta Delgada liegt im Südwesten von São Miguel Und wir haben halt direkt gesagt, wir wollen gerne flexibel sein und wir wollen eben so viel von der Insel wie möglich sehen. Und gerade eben, wenn man in der Nebensaison unterwegs ist, finde ich, braucht man da einfach ein Auto.
Mhm. Ja, glaube ich sofort.
Ja, und wir haben halt eben auch gesagt, wir würden gerne so viel campen wie möglich. Mhm. Wir haben extra unsere ganze Ausrüstung mitgeschleppt. Also wir hatten, die Rucksäcke waren ordentlich voll. So, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe mehr als für meine Backpacking-Tour durch Kanada dabei. allerdings muss man natürlich auch für jedes Wetter so ein bisschen gerüstet sein und komplette Campingausrüstung ist natürlich auch ein bisschen was.
Ja, das stimmt.
Genau, wir haben uns da dieses Auto ausgeliehen und wollten dann, weil wir quasi gesagt haben, wir wollen einmal so quasi im Kreis über die Insel fahren. Wir starten in Ponta Delgada und dann geht es weiter Richtung Westen, nach Norden und so quasi eine Tour über die Insel. Deswegen hatte ich vorher schon mal so ein bisschen recherchiert, dass es eben einen Campingplatz in Ponta Delgada geben soll. Mhm. Vor Ort haben wir allerdings festgestellt, der existiert ja gar nicht.
Oh, oh Gott.
Und haben dann auch überhaupt festgestellt, es gibt ja nur 4 Campingplätze auf der Insel. Und ja, da mussten wir ein bisschen improvisieren.
Ja.
Und sind deswegen nach Sete Cidades gefahren.
Mhm.
Das ist eben schon weiter westlich, weiter nördlich. Da geht es direkt weiter rein ins Grüne. Und da sind wir eben direkt schon ein bisschen mit dem Auto unterwegs gewesen. Und das ist wirklich allein der Weg dahin. Lohnt sich schon. Ich habe in mein Reisetagebuch nochmal geguckt. Da habe ich den Weg nämlich so ein bisschen beschrieben. Und der ist, ich habe geschrieben, es ist eine Mischung aus Dschungel und bayerischem Wald.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so sagen würde, von dem, was ich so in Erinnerung habe, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall irgendwie so wirklich eine ganz andere Landschaft war. Also es ist wirklich so, es ist alles wieder super grün und es hat manchmal ein bisschen was von so einer, weißt du, wie du dir so eine Eisenbahnlandschaft vorstellst?
Mhm,
so eine Miniatureisenbahn und so eine Landschaft, diese grünen Hügel.
Ach,
und dann dazwischen auch gerne mal so kleine Seen. Also es war wirklich so, wir sind einfach nur über die Straße gefahren und du konntest aber, also wir haben auch ständig an der Straße angehalten. Da gab es zum Beispiel, die sind auch relativ bekannt, der Lagoa Azul und Lagoa Verde.
Mhm.
Die sind so, gerade für die, je nach Licht soll der eine halt so grün schimmern, der andere türkis. Und du kannst einfach da halten und dann da drauf gucken. Also so allein dieser Weg dahin, war schon super spektakulär.
Ja, das klingt toll.
Es ist auch relativ hügelig, die ganze Insel wieder. Und man hat so das Gefühl, man sieht richtig, dass das so eine vulkanische Insel irgendwie ist. Aber sie ist halt super grün. Aber diese Krater, also diese Krater gibt es halt einfach ziemlich oft und die sieht man auch immer wieder. Da gibt es auch ganz viele Wanderungen drum und drauf und drumherum. Und genau, aber jetzt bin ich ein bisschen ab vom Thema gekommen. Wir sind ja zum Campingplatz gefahren. War ja nämlich die erste Nacht. Mhm. Und dann haben wir eben diesen Campingplatz da gefunden. Der war jetzt nicht so, wie man sich so einen klassischen Campingplatz bei uns vorstellt.
Okay.
Also er war komplett leer. Es war niemand da. Dafür war er kostenlos.
Das ist cool.
Ja. Das stimmt. Da war wie so ein Parkplatz. Und dann war da eigentlich eine Wiese. Und da war da so ein paar so Steinbänke und so ein paar Tische, die da so fest installiert waren. Und dann war da so ein, wie so ein kleiner Betonklotz. Der war eben so das waren so Outdoor-Duschen.
Mhm.
Also man konnte auch nur so da draußen duschen. Es war viel zu kalt eigentlich dafür. Dann gab es so ein paar Waschbecken mit kaltem Wasser, eine kaputte Toilette und eine sehr dreckige Toilette.
Toll.
Also das war, es war alles sehr provisorisch. Und wir haben dann da versucht, unsere Sachen aufzubauen. Das war schon alles schwer, weil der Boden war sehr sandig und die Heringe sind nicht richtig stecken geblieben. Und es war halt auch die ganze Zeit eigentlich schon genieselt, während wir aufgebaut haben und dann gekocht haben. Und dann wurde der Regen irgendwann so stark, dass wir im Auto gegessen haben.
Mhm.
Und wir haben uns auf jeden Fall in viele Schichten geschmissen und sind dann eben ins Zelt gekrochen und daran kann ich mich wirklich noch so erinnern. Diese Nacht war so unfassbar furchtbar. Es war eiskalt. Ich hatte noch nicht mal einen guten Schlafsack. Und Ich habe gefroren, ich hatte keinen Oropax dabei. Es war super laut, es haben die ganze Zeit Hunde gebellt. Und irgendwie war das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so ein Treffpunkt für Jugendliche waren. Auf jeden Fall sind da so einheimische Typen, haben sich da irgendwie getroffen auf diesem Parkplatz und haben dann da halt einfach gechillt. Und irgendwie war es für uns...
Aber
es
ist halt auch nicht so unangenehm.
Ja, es war so, man hat halt so... Ja, und dann haben wir die... Also vorher haben wir sie auch irgendwie so kurz gesehen. Dann haben die natürlich auch die ganze Zeit so rüber geguckt. Also kann ich ja auch verstehen. Ist ja auch interessant, wenn da so drei Grazien bei Regen ihre Zelte da aufgeschlagen haben. Aber es ist halt irgendwie auch ein komisches Gefühl, wenn man weiß, da stehen die ganze Zeit irgendwelche Typen. So.
Na klar, und glotzen irgendwie. Und dann schläfst du da und ein Zelt ist halt auch nicht so sicher.
Ja, also ich hab nicht viel geschlafen in dieser Nacht. Und wenn, dann habe ich irgendwie, ich habe auch ganz schlecht geträumt. Und am nächsten Morgen hat mich die eine Freundin geweckt und die hatte schon, die war nämlich, glaube ich, noch mehr wach als ich. Die hat schon gegoogelt nach Hostels und Airbnbs.
Ja, gut.
Und man muss dazu sagen, wir sind danach auch nur noch in Hostels und Airbnbs untergekommen. Dazu muss man aber auch sagen, dass es auch manche Campingplätze von den wenigen, die es gab, eben auch erst im Mai eröffnet haben.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, es war niemand von uns richtig böse drum. Es wäre natürlich auch cool gewesen, aber ja, das war Camping auf den Azoren.
Okay. Ja, aber ich meine, gut zu wissen, dass wenn man in der Nebensaison fährt, man vielleicht einmal abchecken sollte, ab wann öffnen und eben campen möchte, ab wann öffnen die ganzen Plätze und so.
Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall ausreichend warme Sachen dabei haben.
Mhm.
Aber auch wenn das vielleicht nicht der allerbeste Start war, muss man natürlich sagen, ist diese Umgebung wirklich toll gewesen.
Ja.
Also, Es gibt ganz viele bekannte Aussichtspunkte da drumherum, der Miradouro da Boca do Inferno und do, mein Gott, Queralo das Freiras. Also du kannst halt wirklich immer da, also du kannst entweder hinwandern, du kannst auch dahin fahren an der Straße. Es ist wirklich, das haben wir auch mal einen Tag gemacht. Wir sind wirklich teilweise einfach nur rumgefahren und haben immer wieder angehalten, weil du fährst einfach die Straßen entlang und überall sind so, es gibt auch immer Schilder, die dann so Aussichtspunkte anzeigen und wir sind einfach immer stehen geblieben und dann haben wir da geguckt und gechillt, weil das wirklich einfach, das ist schon einfach ein Highlight, weil das einfach so schön ist.
Glaube ich sofort, wie toll.
Ja, und genau, zu dem ersten Aussichtspunkt, den ich gerade schon erwähnt habe, den ich jetzt nicht nochmal wiederholen werde, zudem kann man eben wandern, das ist auch eine relativ bekannte Wanderung. Da haben wir direkt nach der ersten Nacht versucht hinzuwandern. Es war so am Schütten, dass wir dann irgendwann gesagt haben, das bringt nichts. Dann sind wir wieder zurück und wir sind dann später irgendwann nochmal hin. Den haben wir dann allerdings auch nicht ganz geschafft, weil die Wanderung dann so komplett, also sie war halt so lang, das ist nämlich ich habe ja eben schon gesagt, dieses Vulkanische sieht man wirklich noch. Das ist wie so ein Krater und man kann eben einmal um diese Caldera einmal obendrauf rumwandern im Kreis.
Ah, ja.
Und es ist aber halt relativ lang gewesen. Und irgendwie weiß ich auch noch, dass es mir da nicht mehr gut ging. Ich weiß, dass ich Bauchweh hatte. Das fällt mir jetzt, das fällt mir zu dieser Wanderung noch ein.
Na gut.
Also so an sich tolle Wanderung. Aber es war wirklich mit dem Wetter zwischendurch echt ein bisschen schwierig. Ja. Aber wer halt im März auf die Azoren fährt, der darf sich auch nicht wundern. Ja, zu Ponta Delgada noch, weil da sind wir auch nach der Nacht als erstes wieder hin. Da waren wir in so einer, ja, ich glaube, das war auch so eine Art Hostel. Also es war auch so ein Privatzimmer und man konnte da die Küche mitnutzen. Das war eigentlich ganz praktisch so.
Ja,
und das ist auch ein ganz niedliches Städtchen gewesen. Also ich finde es auch eher ein Städtchen. Es ist natürlich eine Hauptstadt in dem Sinne, aber es ist auch, man ist relativ schnell durch. Es ist aber total nett, da mal durchzuwandern. Und auch was mir da, wer schon in die Madeira-Folge reingehört hat, der weiß, dass ich erzählt habe, so zu Funchal, der Hauptstadt, was mir aufgefallen ist, dass die sehr von den Farben irgendwie sehr schwarz-weiß waren. Und das ist mir in Ponta Delgada noch mehr aufgefallen. Also
spannend.
Also diese Gebäude, irgendwie oft weiße Häuser und dann so schwarz, wie so schwarz gerahmt. Und auch diese Pflastersteine oder wie so ein Schachbrettmuster wieder viel schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vulkanischer Stein oder irgendwie sowas sein könnte. Mhm. Da bin ich jetzt gerade nicht gut genug informiert. Aber es ist irgendwie was, was so raussticht und auch wirklich hübsch ist. Mhm. Und Ponta Delgada bietet sich eben auch so ein bisschen als Ausgangspunkt an, wenn man irgendwelche Touren machen möchte, Wanderungen machen möchte. Wir haben zum Beispiel so eine Lavahöhle in der Nähe besichtigt. Genau, von dort aus kann man eben auch ganz viel erleben. Ich finde aber, und das ist wirklich was so ein Muss ist, finde ich, einfach für diese Inseln, dass man ein Auto braucht, wenn man da irgendwie was erleben möchte.
Ja.
Was man ja normalerweise wohl möchte. von Ponta Delgada, nachdem wir da waren, sind wir wieder weiter Richtung Norden gefahren, Richtung Ribera Grande. Da sind wir auch in ein Hostel, weil der Campingplatz da auch erst im Mai eröffnet hat und das Wetter war ja, wie gesagt, durchwachsen. Da haben wir ein super schönes Hostel. Ich weiß noch, das war so ein ganz süßes, schon allein von außen. Das war so ein mintfarbenes Gebäude. Und die Leute vom Hostel waren alle total nett. Das heißt, das hätte ich mal googeln müssen, ob es das noch gibt. Das heißt A Casa da Cascata. Und auch da war das so, wir hatten so ein Zimmer für uns drei zusammen und dann ein separates Bad und separate Küche. Und es war wirklich alles total, also wie man sich so ein bisschen portugiesischen Stil vorstellt und alles total modern und nett. Und von dort aus kann man eben auch totale schöne Wanderungen machen. Wir haben eben an viel so Küstenwanderungen gemacht, also an den Klippen entlang und dann hat man wirklich immer ganz, ganz tolle Aussichten. Aber
cool.
Woran ich mich eben noch so erinnere, als wir nach Ribera Grande gefahren sind, muss man vorher durch eine Stadt, die heißt Rabo de Peixe, falls ich es richtig ausspreche. Und das, ich glaube, es war früher, meine ich, in meinem Reiseführer gelesen zu haben, irgendwie so eine Industriestadt. Also da war viel, also da gab es einfach viele Jobs und deswegen sind da viele hin. Und dann gab es aber eben nicht mehr so viele Jobs. Und deswegen, also das, ich weiß nicht, dann gab es, ist die Industrie wahrscheinlich da so ein bisschen, ist weniger geworden. Und ich glaube, deswegen gibt es da mittlerweile recht viele arbeitslose Menschen. Und woran ich mich noch erinnere, das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Wir sind da in diese Stadt reingefahren und das hat sich, es war wirklich auch erst wieder so normal quasi, als wir rausgefahren sind, weil die Straßen und so, es ist alles relativ leer und verlassen und plötzlich kommst du in diese Stadt rein und überall saßen Männer auf den Straßen. Also Männer wirklich allen möglichen Alters, die saßen vor irgendwelchen Läden, einfach auf dem Bürgersteig, die standen da rum. Man hat keine einzige Frau gesehen und irgendwie war das eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre, weil man das Gefühl hatte, wir sind da durchgefahren und alle haben einfach nur geguckt. Es hat keiner irgendwie geredet und alle haben einfach nur geguckt und das war so weird, weil man vorher, wie gesagt, auch wenige Leute gesehen hat und so, ich meine, uns wollte da ja niemand was Böses und so, aber es war einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl, weiß ich noch, dass wir das so beklemmend empfunden haben und irgendwie auch das Auto verriegelt haben, weil wir so das Gefühl hatten, es war so, es hat sich einfach ein bisschen unangenehm angefühlt. Aber das weiß ich einfach nur noch, als wir nach Ribera Grande gefahren sind, was an sich eine nette Stadt ist, aber wie gesagt, das war ja auch die Stadt davor. Das war einfach nur so eine kleine Erinnerung, die ich noch dazu hatte. Und so an sich war das aber wirklich, wirklich eine ganz tolle Ausgangslage, weil da haben wir dann halt auch mal ein bisschen, waren wir auch ein bisschen mehr am Strand.
Ach, schön.
Und das war so am Ende auch so irgendwie eins der Highlights der Insel, weil es so ein bisschen zu unserem Lieblingsspot geworden ist am Meer. Wir sind sogar später, als wir schon weitergereist sind, einmal nochmal quer über die Insel da zurück, weil das so nett war. Und das war der, es nennt sich Santa Barbara Strand und der war total verlassen. Also da waren so ein paar einsame SurferInnen, die da da waren. Das Wetter war halt auch ja so mittelbeständig. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es mal trocken, aber es war halt super, super windig. Deswegen glaube ich auch, dass das ein guter Surfspot ist. Und ich weiß einfach noch, dass wir da gechillt haben und das Licht war so toll. Das Licht ist da so rein. Ich muss mal gucken, da haben wir auf jeden Fall Bilder gemacht. Wahrscheinlich kommt es auch wieder nicht rüber, aber es, weiß nicht, wie das Licht da eingefallen ist. Und es war einfach so eine gute Stimmung. Es war so leer und wir sind auch extra nochmal wegen der Beachbar dahin, die Tukatula Beachbar. Die gibt es übrigens auch, habe ich vermerkt, in unserer Reise-Highlights
Google Maps-Liste. Sehr gut.
Also,
ja, sehr gut. Gut zu wissen, ne?
Ja, die hat auch noch auf, die gibt's noch. Und,
die Casa da Cascata übrigens auch, habe ich eben auch.
Ah, okay, gibt's noch, okay.
Kann man immer noch buchen.
Ja, cool. Also das ist, ja, das ist wirklich ein Hostel, was ich empfehlen kann, total schön. Ja. Und dann zu dieser Beachbar kann man eben auch von dem Hostel gut hinfahren. Da weiß ich noch, dass ich da so einen Thunfischburger gegessen habe. Und ich weiß noch, dass der so göttlich war. Und es war einfach so diese ganze Atmosphäre da drumherum. Es war einfach so leckeres Essen. Es war gute Stimmung, es war einfach so schön, es war so leer. Man hatte das, also ich will gar nicht wissen, wie das ist. Ich habe ja schon gesagt, wir waren da im März, also definitiv Nebensaison, wie das da vielleicht im Sommer oder so ist. Aber diese Burger, die waren auch übrigens mit einem Bolo Levedo. Das ist so ein Süßbrot, was auch typisch ist für die Azoren, gemacht. Das war einfach schon total lecker. Und das war einfach. Ich bin zwar mit meinen Wanderstiefeln ein bisschen zu nah ans Meer gekommen und hatte am Ende nasse Stiefel, was jetzt mit Lederwanderstiefeln nicht ganz so clever ist.
Ja.
Also ich bin das am nächsten Tag ein bisschen mit nassen Füßen gewandert. Aber das hat sich gelohnt, muss ich sagen. Und eben da, die ganze Ecke ist halt ganz, ganz toll, eben mit diversen Wanderspots, zu irgendwelchen Seen, am Cliff entlang. Und was eben auch echt ein Highlight war, das ist jetzt nicht unbekannt, also das ist definitiv kein Geheimtipp, aber im Parque Natural da Ribera dos Calderos, mein Gott, warum sind diese Namen immer so lang und schwer? Also in einem Naturpark gibt es die Caldera Velha. Das ist echt total cool. Man zahlt 8 Euro Eintritt, aber es lohnt sich wirklich. Und zwar, also damals hat man 8 Euro Eintritt gezahlt. Man läuft so durch diesen, also man geht da rein durch diesen Eingang und dann läuft man durch diesen Urwald. Mhm. Ich sag immer Urwald, ich weiß überhaupt nicht, ob das ein Urwald ist. Man läuft durch diesen Wald, der eben aussieht, wie man sich so einen Urwald halt vorstellt oder wie ich mir einen Urwald vorstelle, so ein bisschen dschungelmäßig und einfach alles total schön. Mhm. Und dann gibt es da verschiedene Becken, das sind so heiße Quellen mitten im Wald. Und das eine ist auch, glaube ich, ein relativ bekanntes Fotomotiv. Da ist ein großer Wasserfall. Da kann man einfach drunter. Also es ist alles natürlich. Und diese Becken, da sind auch teilweise so Schwefelstellen. Das ist auch sowas, das gibt es.
Also so vulkanischen Ursprung.
Genau, genau. Und das ist, erlebt man auf der ganzen Insel und das spürt man auch noch richtig. Und das war so schön. Da haben wir einfach mitten im Wald in diesen Becken gebadet.
Wie toll.
Und das ist wirklich, das war richtig cool.
Ja,
und
das klingt toll.
Ja, von dort aus halt sind wir halt, wie gesagt, weiter. Wir sind eben einmal über die ganze Insel, haben an verschiedenen Standpunkten eben uns immer meistens ein Hostel oder ein Airbnb gesucht und sind dann eben auch teilweise einfach rumgefahren oder haben angehalten, sind dann zu irgendwelchen Stränden gelaufen. Ich kann mich noch an einen ganz gut erinnern, der heißt Praia da Viola. Da sind wir irgendwie, man musste erst so ganz viele, irgendwie sich so den Weg nach unten bahnen. Es war auch total leer. Und dann waren da so Felsen, da konnte man auch ganz gut drauf chillen. Aber wir mussten erstmal über so ganz viele Steine überhaupt da hinkommen. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass der Wasserstand immer höher wird. Und dann wurden wir auch irgendwann ein bisschen panisch, weil wir dann echt uns beeilen mussten, wieder über diese Steine zurückzukommen. Weil wenn das Wasser zu hoch gewesen wäre, dann wäre man nicht mehr, hätte man nicht mehr über diese Steine laufen können. Und da, wo man dann wäre, wäre man quasi überschwemmt.
Das ist ja voll gefährlich. Ja, okay.
Also,
ja,
es ist ein bisschen, das war ein bisschen dämlich eigentlich. Aber wir haben es dann geschafft und haben dann noch da gab es halt auch einfach voll die schönen Spots, einfach auf den Klippen, wo man dann liegen, haben wir einfach auf den Klippen gelegen und da aufs Meer geguckt.
Toll.
Und es war halt total einsam und das war echt, echt toll.
Wie schön.
Und genau, also auf der Insel gibt es einfach so viele tolle Spots, wo man einfach so wirklich von der Straße irgendwie mal so hingelotst wird. Und ja, das fand ich richtig, richtig toll. Also was mir gerade auch noch einfällt, Und was auch so ein, auch relativ bekannt sind, das sind so zwei Seen, der Lagoa da Fogo oder Lagoa das Furnas. Es gibt ganz viele so Seen. Also diese Seen sind, glaube ich, auch oft, weil sie eben in diesen Kratern sind, in diesen Vulkankratern entstanden. Mhm. Und,
ja, okay.
Und auch da haben wir an so einem Wasserfall entlang so eine Wanderung gemacht. Ich weiß nicht, dass die super anstrengend war. Und im Reiseführer war sie als Spaziergang bezeichnet.
Ja, toll.
Ich weiß nicht, was da das Problem war, aber vielleicht auch einfach unsere Ausdauer. Und da sind wir so an so Eukalyptusbäumen, an diesem Wasserfall entlang. Und ich erinnere mich einfach noch, fällt mir gerade so ein, da war ein Typ, wir sind an so einem dieser Wasserfälle entlang und man musste so, also man kommt so aus dem Wald raus und dann sind da so Steine, über die man gehen muss, weil da wie so ein Bächlein ist, das nämlich von diesem Wasserfall, der da einfach runterkommt, mündet. Und dann stand da einfach mitten auf diesem Steinweg, in diesem Flüsschen, wo der Wasserfall runterkam, stand ein Typ und der hat da reingepieselt.
Mm. Toll. Ja, er dachte sich wahrscheinlich so, das ist meine Männlichkeit.
Du denkst so, du kommst zu einem schönen Wasserfall und dann steht da, guckst du auf den Arsch von irgendeinem so Deppen, ne?
Ach nö, also, ey, wirklich.
Ja, schönes Naturspektakel. So, und was ganz cool war, am Ende dieser Tour, da gab es so natürliche Kochstellen, die nämlich eben, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, was das war, aber das auch eben durch dieses Schwefel gab es halt überall auf der Insel wie so, also da gab es wie so heiße Quellen und auf einer dieser Quellen, meine ich, konnte eben auch gekocht werden. Und da gab es so eine, das ist relativ bekannt, eine Cocido-Kochstelle. Cocido ist so ein, da sage ich gleich noch was zu, das ist nämlich so ein typischer Eintopf. Und der wurde da einfach auf so einer natürlichen Kochstelle gekocht. Das war eigentlich ziemlich cool. Aber es riecht dann immer überall nach Schwefel durch diese Quellen.
Ja, okay. Ich finde das ja gar nicht so unangenehm, muss ich sagen. Ich bin da unempfindlich.
Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Es ist nur halt eigen, ne?
Also, ja, genau.
Und aber irgendwie so typisch, und das ist auch echt so ein Geruch, den ich sowas von mit den Azoren verbinde, Schwefel.
Ja.
Und das haben wir auch. Später sind wir nämlich, wir haben noch eine Unterkunft in Povoação gemacht, das ist weiter östlich. Und haben einen Ausflug gemacht nach Faial da Terra. Und da gibt es ein, also erstmal sind wir auch wieder zum, es gibt auch echt viele Wasserfälle, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Der Wasserfall.
Ich merke schon.
Und vom Wasserfall Salto do Prego bis zum Terra Nostra Park, da sind wir nämlich auch lang spaziert. Und da gibt es dann später in der Stadt auch so ein Becken, das ist auch so braunes Schwefelwasser und da sind wir auch drin geschwommen. Das hat auch 37 Grad einfach.
Boah, das ist richtige Thermen halt.
Richtig irgendwie. Muckelig war das.
Ja.
Und das war auch gar nicht so einfach, weil die Haare natürlich auch was von dem Wasser abbekommen haben, dass du dieses Eisenoxid irgendwie so aus den Haaren erstmal rauswaschen musstest.
Okay, ja.
Aber ich fand...
Aber soll doch irgendwie auch gut für die Haut sein und so, oder?
Bestimmt.
Also. Bildet man sich zumindest so ein.
Ja. Aber das ist wirklich... Das verbinde ich total mit den Azoren. Dieses Schwefelbecken, dieser Geruch, diese warmen Thermen und auch diese Wasserfälle. Also da gibt es einfach so tolle... Ja, und man kann halt immer überall hinwandern. Das ist halt einfach so die perfekte Kombination.
Ja, es klingt so toll. Wow.
Ja, und kulinarisch gesehen ist es auf jeden Fall auch ganz interessant, würde ich sagen. Also ich bin vor allem Fan vom Käse und halt vom Fisch gewesen. Mhm. Wir haben aber natürlich auch, den habe ich ja eben schon kurz erwähnt, den Cocido probiert. Das ist eben so ein ganz, ganz typisches Gericht, zu dem... Also damals habe ich noch Fleisch gegessen. Das ist nämlich wirklich was absolut nicht für VegetarierInnen empfehlenswert ist. Der besteht nämlich aus Rindfleisch, aus Blutwurst, aus Huhn und aus weiteren Fleisch- und Wurstsorten. Und dabei ist dann meistens noch Kartoffeln, Kohl und auch anderes Gemüse drin. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das an dem Restaurant lag, wo wir den gegessen haben. Es hat uns allen überhaupt nicht geschmeckt.
Boah, nee, das klingt nicht so toll.
Und also ich bin auch so, was Blutwurst, auch als ich noch Fleisch gegessen habe, so mit Blutwurst hättest du mir jetzt nicht kommen müssen.
Same.
Und das Fleisch war auch einfach irgendwie relativ zäh und trocken. Also vielleicht lag es wirklich an der Zubereitung.
Ja, genau.
Aber es kann ist wirklich Fleisch-Overload, muss man sagen.
Ja, okay. Also ich verstehe, wenn Menschen gern Fleisch essen und sowas, ich will dieses Gericht nicht irgendwie downgraden. Nur für mich als Vegetarierin ist es jetzt nicht so, glaube ich, das, zu dem ich greifen würde. Aber
bleib beim Käse. Die hat einen leckeren Käse.
Ja, genau. Das glaube ich.
Also, ja, das waren wirklich so meine Highlights von den Azoren, von San Miguel. Wie gesagt, das war jetzt nur eine der vielen Inseln.
Ja,
und
genau.
Man kann definitiv noch mehr da entdecken natürlich. Ich finde, die 10 Tage, also wir waren ja 10 Tage da, es war die perfekte Zeit für,
okay,
also für San Miguel war es die perfekte Zeit, weil weil ich das Gefühl hatte, wir haben richtig viel gesehen. Also ganz viele dieser Naturparks und Naturspektakel und Wanderungen, die ich vorher auch so ein bisschen recherchiert hatte natürlich, da hatte ich einfach wirklich ein gutes Gefühl, so wir haben richtig viel gesehen. Es ist jetzt, man kann mit einem guten Gefühl wieder nach Hause fliegen, dass man einiges gesehen hat, dass man nicht unfassbar viel verpasst hat. Natürlich, denke ich, kann man da auch locker über 2 Wochen bleiben, aber wo ist das nicht so? Je nachdem, was man da so macht. Aber es ist wirklich eine ganz gute Tagesanzahl gewesen, wenn man natürlich noch mehr Inseln machen möchte, wenn es dann dem Frühjahr, wenn es dann mehr ins Frühjahr geht, wenn es mehr in den Sommer geht, dann lohnt es sich natürlich auch, da länger zu bleiben.
Ja, aber sehr interessant so. Also ich meine, gerade wenn Menschen denken, ja, 10 Tage und inklusive Inselhopping, dann sollten die Leute vielleicht nochmal drüber nachdenken und ein paar Tage mehr einplanen oder eben sagen so, nee, dann nehme ich mir richtig Zeit für San Miguel oder so.
Ja, genau. Oder? Ja, absolut. Und das fand ich halt eigentlich auch gut, weil man dann nicht so den Stress hatte, so man muss jetzt das und das noch gesehen haben.
Ja,
und
genau.
Diese 10 Tage waren perfekt genutzt und ich konnte wirklich mit so einem guten Gefühl auch wieder abreisen. Was ich allerdings noch auf jeden Fall erwähnen möchte, ist natürlich, was so die perfekte Jahreszeit für die Azoren. Ich finde, der März ist definitiv nicht der richtige Monat gewesen.
Okay.
Der März ist einfach ein sehr nasser Monat. Und auch wenn das Inselhopping jetzt zu der Jahreszeit noch nicht geht, also mein absoluter Lieblingsmonat zum Reisen ist ja so oder so oder so, ist mein Lieblingsmonat, der September.
Ja, same.
Das ist, glaube ich, das perfekte Wetter, gerade wenn man eben aktiv sein möchte. Ja. Auch ich glaube, im Spätsommer kann man auch mal noch eine gute Zeit haben. Mhm. Es ist, wer schon eben in unsere Madeira-Folge reingehört hat, auch ähnlich klimatisch, glaube ich, dass die Sommer relativ mild sind. Also eben, es ist einfach keine Insel für Menschen, die einen reinen Strandurlaub machen wollen.
Ja.
Ich finde, man muss einfach, es ist einfach, die portugiesischen Inseln sind irgendwie einfach aktiv reisen.
Ja.
So. Ja. Man muss eben sich dessen bewusst sein, dass es nass werden kann, dass es hügelig auf jeden Fall ist.
Mhm.
Aber eben, wer es eher ein bisschen milder mag, ja, wer nicht immer nur Hitze braucht, wer auch gerne mal ein bisschen wandern geht. Und wie gesagt, Azoren, man kann ja auch auf jeden Fall surfen. Ich glaube, tauchen kann man sicherlich auch. Das ist halt nur einfach was, mit dem ich mich da nicht so viel auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, dann ist das einfach für die Leute, auf die das eben zutrifft, ist es einfach die perfekte Insel. Und ich finde es, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Es ist einfach wunderschön und es ist eine beeindruckende Natur und Vegetation. Und ich glaube, egal, was man vorher schon gesehen hat, es wird einen irgendwie doch nochmal umhauen, weil es wirklich, gerade wenn man es jetzt mit dem portugiesischen Festland oder überhaupt mit europäischem Festland vergleicht, es ist so anders.
Ja.
Und ich habe, das habe ich schon in der Madeira-Folge gesagt und es sage ich hier auch gerne nochmal, so, es ist einfach was ich so vorher und nachher nicht mehr erlebt habe. Und klar, ich war jetzt noch nie in einem lateinamerikanischen Dschungel oder so, aber so solche Wälder oder solche dschungelartigen Wälder, die aber auch irgendwie nicht, also die auch noch was anderes sind als Dschungel, also es geht auch noch irgendwie darüber hinaus, das ist so, man merkt es ja, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen.
Ja, aber es klingt so toll. Ich stelle es mir ja wirklich super, also irgendwie so dicht und besonders vor mit diesen ganzen Kratern und den 1000 Wasserfällen Seen und all dem und dann diesen ganzen Schwefelgeruch irgendwie wirklich nach so einem ganz besonderen Ort irgendwie.
Ja, absolut. Also das kann ich mir auch vorstellen, das wäre auch echt eine perfekte Insel für dich. Ich glaube, da hättest du auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Also.
Davon bin ich überzeugt. Toll.
Ja, das.
Auch vielen Dank fürs Erzählen, vielen Dank fürs Mitnehmen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören meines Monologs hier schon wieder. Und ja, ich hoffe, dass ich so noch ein bisschen mehr Lust auf die Azoren machen konnte. Und ich, wie gesagt, ich will ja selbst auf jeden Fall noch mal hin. Also du hast ja eben zusammengefasst, wie viele Kilometer diese Inselgruppe umfasst. Also, und was ich davon für einen kleinen Ausschnitt gesehen habe. Ne? Also es ist ja wieder, wie gesagt, jetzt eher wieder so ein Teaser auf ganz viel gewesen. Und ich glaube, da steckt einfach noch so, so viel mehr dahinter. Und ich hätte auch auf jeden Fall Bock, da noch definitiv mehr zu entdecken.
Ja, fantastisch. Wie toll. Oh, okay. In dem Sinne, ich will da auf jeden Fall auch noch hin. Das ist sowieso immer das, was ich am Ende von jeder Folge sage. Aber, aber es ist halt auch einfach so. Und wir wären auch nicht wir, wenn das nicht unser großes Fazit am Ende jeder Folge wäre.
Absolut, absolut.
Wenn es euch ähnlich geht und ihr auch nicht genug bekommen könnt von den Azoren oder grundsätzlich portugiesischen Inseln oder noch grundsätzlicher Reisen, dann folgt uns gerne. Nicht nur unserem Podcast auf Spotify, inklusive bitte Rating, Sternchen vergeben und sowas, sondern auch auf Instagram und auf TikTok. Da heißen wir jeweils so weit, so gut, _Podcast. Und da bekommt ihr noch ein paar weitere Einblicke.
Genau. Dann vielen Dank nochmal fürs Zuhören meines langen Geschwafels heute. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns nochmal weiter zuhört. Und bis dahin sage ich ciao.
Ich sage auch ciao. Vielen Dank.
Jetzt weiter mit Eldomat. Tagmodus. Musikspülung mit Automatik.
Forever, but Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben. Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben. Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben. Ich habe jetzt immer Erfolg. Unter Freunden in der Kneipe.
Ich habe jetzt Erfolg.
Beim Familientreffen.
Ich habe jetzt Erfolg.
Im sozialen Netzwerk.
Ich habe jetzt Erfolg.
Beim Verlassenwerden.
Ich habe Erfolg.
Vor leeren Hallen.
Ich habe Erfolg.
Vor roten Zahlen.
Ich habe Erfolg.
Selbst nach dem goldenen Schuss.
Er hatte Erfolg. Bitte.
Alle reden von der Krise. Ich rede von Erfolg. Alle reden von Selbstausbeutung. Ich rede von Erfolg. Alle reden von Nord-Süd-Gefälle. Ich gefall mir mit Erfolg. Alle werfen sich von der Klippe. Ich schwimme in Erfolg. Alle fliehen in den Suff. Meine Droge heißt Erfolg. Alle reden von Armutsschere. Ich schäme mich nur um Erfolg. Alle haben Zukunftsängste. Ich habe Erfolg. Beim Sitzen bleiben.
Ich hab jetzt Erfolg.
Im Jobcenter.
Ich hab jetzt Erfolg.
Beim Scheidungsanwalt.
Ich hab jetzt Erfolg.
Beim Insolvenzverwalter.
Ich habe Erfolg.
Mit dem Gesicht in der Kotze.
Ich habe Erfolg.
In der Ruine meines Körpers.
Ich habe Erfolg.
Vor den Trümmern meines Lebens. Wirf dich nicht von der Klippe. wirf dich nicht von der Klippe.
Eldoradio lebt mit dir.
Fuck this up. up, I'ma ride it up, I'ma arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, I'ma arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, I'ma arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, I'ma arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, I'ma arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, I'ma arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, let me arch my back like a maniac. I'ma fuck this up, I'ma ride it up, let me arch my back like a maniac.
Zukunftsmusik.